Yo, 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 was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan-Adiletten und heute zu Gast die Weinkarte. Willi und ich checken mal, was man bei so einer Weinkarte alles entdecken kann. Teruan-Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, lasst uns einen Kommi da, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi!
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, ein herzliches.
Ein herzliches. Heute aus der Willi Bar mal wieder.
Aus der Willi Bar.
Private Willi Bar.
Du bist ja gerade erst eingeflogen.
Ich bin gerade eingeflogen, ja. Und ich entschuldige mich für die leichte Heiserkeit, aber ich habe gestern in Glasgow für den Verein, für die Schwarzen alles gegeben. Alles für die Schwarzen. Und ja, bin deshalb ein bisschen heiser. Aber ja, es geht heute weiter heute, ne?
Was
es gibt wieder da? Wein. In Glasgow gab es überhaupt keinen Wein.
Da gab es keinen Wein?
Nein, wir sind von Bierpub zu Bierpub. Sehr gute Bierpubs tatsächlich. Mit sehr individuellen gebrauten Bieren, die auch sehr süffig waren, Gott sei Dank.
Was isst man da?
Was haben wir gegessen? Normales Pubfood, so Burger, Chicken Wings etc. Aber ja, das war ein bisschen ernüchternd, das wirklich so gar nicht. Weil so richtig Feindining will es dann ja auch nicht gehen, was der vor dem Match oder...
Normal.
Und da hätte es ein, zwei Adressen gegeben, aber ich muss sagen, die Qualität der Pubs durchaus, durchaus gut.
Und wie war die Stimmung?
Stimmung war Bombe. Es waren alle schwarz, ne? Also, das war echt super. Es waren 2500 Grad oder Schwarze in Glasgow und das war echt beeindruckend. War wieder ein sehr, sehr guter Fanmarsch Richtung Stadion.
Der und ging dann eine sind Stunde, da aber krass viele andere vielleicht. Fans auch, also von Glasgow? Oder?
Ja, in dem Fall überhaupt nicht. Also, die Celtics, die haben ja so intern Probleme. Und also das war überhaupt nichts. Also wenn ich zu Hause so eine Fankurve hätte, ich glaube, dann würde ich gehen, würde ich es lassen mit dem Fußball. Katastrophe.
Echt?
Nein, also es ist wirklich schrecklich gewesen. Also die Stimmung, ja, bums. Weil das Stadion ist geil, ne? Da kann man nicht sagen, Celtic Park ist ein richtig beeindruckendes, großes Töpfchen. Aber von der Gegenseite kam da überhaupt nichts. Und das ist dann trotz des Verlusts, trotz der Pleite, der leider, muss man sagen, verdienten Pleite, ist das immer das Schöne, dieser Zusammenhalt beim Fußball. Ne? Also viele finden das ja so super barbarisch und banal, aber ehrlich gesagt ist so ein Querschnitt durch die Gesellschaft in so einer Fankurve schon cool. Da trifft man echt sau viel freundliche, nette Leute, alle helfen sich und das ist ja ein schönes Gefühl von Miteinander.
Geil.
War gut.
Voll nice.
Kurz.
Ich finde ja das Trikot-Design von denen geil, muss ich zugeben, von Celtic. Also das
ist schon ganz geil. Das Grün-Weiße?
Ja, das ist schon irgendwie epic.
Schrecklich, schaut aus wie Rapid.
Ich finde es irgendwie geil.
Horror-Szenario.
Okay, weil man Rapid nicht kennt, kann man
das nicht. War nicht so gut. Ja, aber alles in allem eine sehr runde Reise. Heute auch mit wenig Verspätung wieder angekommen. Und jetzt gleich direkt hier mit dir recorden.
Ja, ich habe ja extra was für dich zu essen mitgebracht, weil ich mir so dachte, dass du hungrig bist.
Danke, das ist sehr gut. Was ist das für eine Jause?
Ich war kurz in der Markthalle 9 bei unseren Homies von der Alten Milch und da habe ich einen, ich glaube, Sirone oder so heißt der Käse.
Der Käse?
Und dann war ich noch bei den türkischen Homies und habe 4 geile Köfte geholt in der Markthalle 9.
Die Fleischpflanzerl, oder?
Ja, genau.
Schmecken hervorragend.
Sind geil, ne? Mhm. Ja, ich finde, der Markthalle 9, da findet man immer was. Und dann habe ich natürlich noch 2 Flaschen blind hier für uns mitgebracht, weil wir heute auch ein ganz besonderes Thema natürlich auf der Karte haben.
Ja, heute Schlaumeier-Folge, ein Quickie, ein Weinkarten-Quickie sozusagen. Jawohl.
Aber ich schenke dir jetzt erstmal kurz hier was ein.
Jawohl, einschenken. Eigentlich geht es ja hauptsächlich heute auch um dich, um so
wie
zu
immer
eruieren.
Eigentlich.
Genau, wie immer. Starring und Co-Starring. Um zu eruieren, was du alles schon gelernt hast, beziehungsweise wie man dich aufs nächste Level wieder bringen könnte.
Also, ich habe schon einiges gelernt. Der Willi ist ein Gesicht.
Du hast einiges gelernt?
Wir trinken gerade diesen, wir testen gerade diesen Wein blind.
Mhm. Toll. Ja, stell dich gleich wieder auf die Seite.
Ich dachte nach dem.
Ja, passt schon, alles klar. Ich erkläre gleich, was das ist, weil das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Aber gut.
Oh, ist das geil.
Na, es geht heute in der Folge um Weinkarten, verschiedene Weinkarten, Stilistiken, worauf man achten sollte im Restaurant, wenn man sich so Weinkarten anschaut, was man alles lernen kann, welche Schlüsse man ziehen kann und vielleicht auch, wie sieht eine Weinkarte der Zukunft aus? Also wir können uns heute richtig mal so reinspinnen,
ja,
und überlegen, was kann man alles tun, wie kann man die Sachen verbessern, die man halt so, die einem auffallen, wenn man in ein Restaurant geht.
Also ja, erstmal habe ich mich gefragt, als dieses Thema aufkam für eine Folge. Also ich dachte mir erst, boah, voll geil eigentlich so dieser Moment, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt ein Restaurant auf oder ich komme als Sommelier, neuer Sommelier in ein Restaurant und darf eine Weinkarte so von null auf machen. Das muss ja schon irgendwie ein geiles Gefühl sein, sozusagen. Boah, jetzt baue ich mir so eine Weinkarte auf. Und dann habe ich mich gefragt, was würdest du sagen, wie viel Budget braucht man, um so von null auf, ich habe eine fertige Weinkarte im mittleren, im Größenbereich zu bauen? Wie viel Money braucht man da, ja, in Deutschland?
Eigentlich kommt es darauf an, also einmal, was ist mittlerer bis großer Bereich? Ne? Also reden wir da jetzt von 100 Positionen. Ja,
das musst du mir sagen.
Das ist die Frage.
Wie viel hat die Freundschaft?
Ich denke, also wir haben jetzt aktiv in der Karte 800 Positionen.
Das ist schon groß, ja, würde ich sagen, oder?
Ich würde auch groß sagen, obwohl die größeren in Deutschland haben dann schon so 1500 teilweise oder auch mal,
glaube, ja,
ich,
aber
mehr. Also wenn man sagt, so Jörg Müller, das ist schon ein anständiger Schinken, den man dann so hat. Ja? Oder auch Grill. Die Traube Thombach. Grill ist auch riesig, ja. Was gibt es denn da noch? Natürlich nicht zu vergessen, Schwarzer Adler in Oberbergen, wo ich bald wieder zu Besuch sein darf. Freue mich schon sehr. Geil. Kleiner Burschenausflug, ja. Aber ja, man braucht schon Geld. Ich meine, das kostet immer Geld und ohne Geld geht es auch nicht. Ich bin ja oft ein bisschen negativ angetan von Weinbars zum Beispiel, die dann so eine Weinkarte haben mit 40 Positionen, wo ich mir so denke, warum nennt ihr euch jetzt Weinbar? Nur weil halt Wein, die über, oder weil man sonst vielleicht gar nichts hat, außer Wasser. Wasser und Wein so irgendwie, deshalb nennt man sich Weinbar.
Du meinst, es ist nicht genug, um jetzt wirklich so eine Auswahl zu haben?
Genau, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man eine gewisse Auswahl hat und ich würde mal sagen, also unter 100 Positionen ist das nicht so wirklich ernst zu nehmen, glaube ich. Also ich bin da schon Freund von Größe.
Und wenn ich jetzt sage, okay, 100 Positionen, wie viele Flaschen pro Position hat man denn dann auf Lager so? Also wenn du jetzt sagst, du hast hier den Gewürzkaminer vom Schellerbocki auf der Karte, dann wie viele hast du dann davon?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also meistens ist ja die Verpackungsmengeneinheit in Deutschland und in Österreich 6 Flaschen. Die
Verpackungsmengeneinheit, Verpackungsmengeneinheit. Das Wort killt mich jetzt schon.
Ja, schon, gell? Das ist wie in Deutschland, da gibt es ja auch diese so tollen deutsch. Worte wie Sättigungsbeilage.
Ja.
Oder Endverbraucher.
Das ist alles
was,
geil.
Was
die Sättigungsbeilage für den Endverbraucher in der Verpackungsmengeneinheit.
Ja, das ist alles so sexy wie ein rostiger Nagel im Knie in etwa. Ja. Also find ich widerlich. Aber gut, ist halt so, Verpackungsmengeneinheit, 6er oder zu international ist ja ein Case, spricht man von einem 12er Case und nicht von einem 6er. Wir haben die 6er und ja, also ich glaube jetzt, ehrlich gesagt, der Shelly und ich schreiben jetzt Weine, wo man nur 2 oder 3 Flaschen haben, teilweise gar nicht auf die Karte, weil, also kommt es auf den Wein an, aber das trinkt man dann selber. Wir schauen schon, dass wir viel da haben, weil wir auch viel durchhauen. Es gibt dann natürlich andere Sterne-Restaurants. Die ganze Folge hier beruht auf Unterstellungen, muss ich gleich sagen. Ja, Shitstorm, olé, hurra, hurra. Aber ich glaube schon, dass es sehr viele Weinkarten gibt, wo du so ganz tiefe Vertikalen findest und siehst, was da so, keine Ahnung, Büchlenwolf, Pechsteins, 12 verschiedene
Jahrgänge. Viele gibt oder nicht gibt?
Doch, es gibt ja viele so Weinkarten, aber die bestehen dann oft nur aus maximal 2 Flaschen, wenn nicht überhaupt eine. Und dann gibt es ja die Profi-Sommeliers, so, die sehr beliebten Kollegen aus meinem Berufsstand, die dann so sagen, na, bevor die jetzt so eine Vertikale sprengen, sagen sie lieber dem Gast, sie finden die Flasche gerade nicht. Oder nein, der ist schon ausverkauft.
Aber wieso?
Nur damit die Vertikale
so bestimmen. Verkaufen.
Ja, da bin ich mir oft nicht so sicher. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute die Ästhetik einer Weinkarte und einer vollen Vertikale gegenüber dem Umsatz präferieren.
Ja, ist ein bisschen weird, aber ja,
ich weiß. Das glaube ich ja. Ja, oh ja, nein, manche leben dafür, eine wahnsinnig schöne Weinkarte zu haben und dann können so Vertikalen dazu, und das hat man schon öfter gehört aus der Branche, dass da lieber ein Sommelier sagt, na, der ist aus, oder ich finde nicht, als dass er jetzt die Vertikale auf der Karte sprengt. Sowas passiert.
Aber du meinst schon gastbezogen, wenn das dann der Supergast da ist, dann macht das.
Vielleicht, ja. Oder je nachdem, wie der Tag auch ist. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe auch schon den einen oder anderen Tag gehabt, wo ich nur noch eine Flasche von was hatte und ich dachte dann so, na, vielleicht gebe ich die lieber jemand anders.
So. Warum? Warum?
Tagesverfassung.
Ja, aber warum hat das der Unterschied, wer das läuft?
Ja, was ich anhat. Manchmal hat man so ein Gefühl, dass man sich denkt, so, na, du bist jetzt nicht der Richtige für die Flaschen in dem Moment.
Das ist schon,
das passiert. Dann gibst du dir lieber die Blöße zu sagen, na, du findest die Flasche nicht, oder scheiße, die ist im anderen Lager oder keine Ahnung.
Mir ist es eher schon passiert, jetzt schon des Öfteren tatsächlich, dass ich was zu feiern hatte und dann, das passiert mir tatsächlich öfters, dass ich dann einen Wein bestellen wollte, einen ganz bestimmten, und dessen Namen ich jetzt nicht nenne, und dann war jedes Mal so, ja, überleg dir, für das Geld überleg dir lieber was anderes zu bestellen, weil für das Geld kannst du was krasseres bestellen. Das war jetzt aber schon so viermal hintereinander, aber jedes Mal dachte ich, Digga, wieso verkaufst du mir nicht einfach diesen Wein?
Ja, entweder das, oder was auch ein super Argument ist, wenn du dir jetzt nicht die Blöße geben möchtest, zu sagen, ja, ich finde die Flasche nicht, kann sagen, die ist im Moment in einem katastrophalen Zustand. Ich hatte dir das gestern die auf jeden Fall noch liegen lassen, das passt gerade gar nicht so.
Nee, ich meine, in meinem Fall ist, glaube ich, wirklich so, dass die mich davor bewahren wollen, so viel Geld dafür auszugeben und lieber was anderes, was ja gut ist in dem Fall.
Ja.
Und es hat bisher auch immer in Schwarzer getroffen, was ich stattdessen getrunken habe, aber also schon ein bisschen interessant, was das auch mit dir macht, wenn du so sagst, boah, ich will diese Flasche bestellen, und dann kommt das Sommelier und sagt so, ja. Und dann hast du direkt so, boah, ja, okay, boah, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich die, weißt du, was ich meine? Das ist schon, macht schon so ein bisschen was mit dir, also mit deinem Selbstbewusstsein, wo du jetzt sagst, ich will diese Flasche, und dann so, ja, das ja, weiß ich jetzt nicht, und dann so, ja, okay, gut, dann.
Aber ist fürchterlich, oder? Eigentlich sollten wir Sommeliers dich ja in deiner Meinung bestärken, beziehungsweise wenn ich als Sommelier weiß, dass ein Wein gerade nicht passt, dann nehme ich ihn von der Karte, dass die Diskussion gar nicht entstehen kann.
Ich finde, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite hast du recht, auf der anderen Seite denke ich mir, da ich ja bisher auch immer gut damit gefahren bin, dann darauf zu hören, dass das ja schon auch ein Wille ist, dass man sagt, boah, man will halt, dass der Gast happy ist und der kommt oft her, sodass er versucht wird, den ein bisschen umzuleiten in seiner Wahl auf eine gute Art. Das geht ja auch.
Ja, genau, das geht auch. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich sagen, so mittlerer Bereich ist schon 100 Weine aufwärts. Ne? Also wenn man jetzt von einem Weinbar oder einem Restaurant spricht, das darauf Wert legt, da sollte man schon hin, weil ich glaube, unter 100 ist dann auch so die Abdeckung des gesamten Weinbereichs, der interessant ist, fast gar nicht möglich, glaube ich.
Und wie viel Kohle braucht man da dafür, würde ich sagen?
Ja, das kommt darauf an, wie teuer du einkaufst. Also wir haben in der Freundschaft damals eingekauft, also unser erster Stock waren 70.000 damals, EK-Wert. Und da hatten wir 400 Positionen auf der Karte und das war dann schon okay. Jetzt haben wir,
das geht knapp, ja aber nicht
so. Jetzt haben wir knapp das Zehnfache. Ne?
Im EK-Wert oder auf der?
Im EK-Wert. Okay. Alles aus dem Cashflow finanziert die letzten Jahre, deshalb, ja. Zahlen wir uns keine Gewinne aus, sondern der liegt im Keller. Das ist immer super dann, wenn die Steuer kommt und alles, weil die Liquidität ist immer so ein sehr schmales Band in der Gastronomie. Ne?
Ja,
also es ist flüssig, es liegt aber nur verpackt flüssig im Keller. Konto ist nicht so flüssig. Ja, aber gut, Luxusprobleme. Nein, sonst gibt es halt so Weinkarten, die man auch öfter sieht, wo man sich so langweilt, weil es so händlergetriebene Weinkarten sind. Weißt du, da ist nicht wirklich dann ein Sommelier oder Sommeliere da. Dann ist ein Besitzer, der sagt, er spart sich lieber den Sommelier, was eigentlich eine vertrottelte Aussage ist, weil wenn du einen guten Sommelier oder Sommelier hast, dann finanzieren sich die selber. Das ist, glaube ich, immer das wichtigste Argument in einem Lokal. Wenn du so jemanden einstellst, dann musst du dir auch klar sein, dass dieserjenige die Verantwortung, also eine kaufmännische Verantwortung trägt, ja, und dass der nicht nur den Umsatz, sondern auch den Deckungsbeitrag nach oben schnellt und somit sich diese Person eigentlich selber verdient, oder sich selber bezahlt quasi, mit dem, was sie mehr erwirtschaftet, mit dem, was sie ja, besser entscheidet und bestenfalls auch, wenn du das Renommee einer guten Weinkarte hast, hast du ja teilweise dann auch mehr Gäste und somit ist die Position eigentlich, wenn sie optimal ausgeführt ist, finanzierst du dich selber und schlagst dann einen Gewinn für das Unternehmen raus. Und worauf ich jetzt eigentlich kommen wollte, war diese Weinkarten, die dann so Händler gesteuert sind, wo du ganz genau siehst, okay, da macht dir jetzt keiner Gedanken, da sind jetzt 25 Weine drauf, die sowieso jeder bestellt, so Pinot Grigio hoch und runter, dann noch irgendein komischer Dornfelder mit einer dunklen Farbe, weil das ja so schön ist. Dann hast du noch den ein oder anderen Spätburgunder, nur Markenweine, weil die gehen von alleine, da braucht niemand irgendwie eine Beratung. Und dann sparst du dir diese Person, ist halt das Problem, dass du scheiße langweilig bist. Ne? Und da eigentlich keiner, der ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzt, ein zweites Mal hingehen will.
Ja, das ist halt eher so ein bisschen so Franchise-mäßig dann, oder? Dass du was sagst, ja, du hast halt
alle. Ich find das stinklangweilig. Also das kann man machen, gut, wenn man das eh nicht im Kopf hat, dass man sich irgendwie etabliert mit Wein und einfach nur eine Weinkarte da ist, damit halt eine da ist. Aber interessiert mich halt null.
Und was hältst du so von Weinkarten, wo, oder sagen wir mal so, ich war schon in ein paar Restaurants, wo es keine Weinkarte gab, sondern es gab wie so einen offenen Weinkeller. Das war mega geil,
fand ich. Das finde ich super. Das ist Steyrek damit berühmt geworden. Ich glaube, das waren in Österreich damals die ersten am Pogusch, die das hatten. Das finde ich phänomenal. Vor allem für Leute, es gibt ja Menschen, die merken sich Weine über Etiketten. Also ja. Die bildliche Vorstellung ist einfach viel größer, als wenn du eine Zeile liest. Und ich finde das super genial. Vor allem haben die auch so ein System, da ist auf jeder Flasche so ein Bottle-Lock. Und da muss gar kein Mitarbeiter mit dir da reingehen, sondern du gehst da allein rein und suchst das aus, weil du kannst die Flasche nicht stellen, du kannst die Flasche nicht selber öffnen aufgrund dieses Bottle-Locks. Dann gehst du mit der Flasche zum Tisch, übergibst es dem Servicepersonal oder dem Sommelier und die machen es dann auf, bereiten es vor und servieren es dir perfekt. Und das macht schon, ich finde das auch super. Wenn du Platz hast und so, ist natürlich wahnsinniger Luxus.
Ja.
Aber finde ich gut. Das gibt es auch in schlecht. Das ist dann so ein meistens eine Kühlzelle mit einem beschissenen Regal drin, habe ich auch schon mal gesehen. Okay. In einem bedeutenden Drei-Sterne in Slowenien gibt es das. Da stehen eigentlich auch nur ein paar Showflaschen. Und das ist, da wirst du so durchgeführt wie bei einer Touristenpartie. Und das ist richtig, also das ist finde ich schrecklich. Also entweder, das muss schon ein Keller sein, mit dem du auch wirklich arbeiten kannst. Also so eine begehbare Weinkarte. Die Idee finde ich aber grenzgenial, aber es ist halt wahnsinniger Luxus.
Ich habe das Platz. Witzigerweise zum ersten Mal in Bangkok gesehen, in einem italienischen Restaurant, aber das war ziemlich geil, weil ich finde so, es hat auch nochmal so ein bisschen Unterschied, ob du halt die Flasche vor dir stehen hast oder ob du sie nur liest sozusagen auf der Karte irgendwie. Also gerade wenn du ein bisschen mehr Geld ausgeben willst, finde ich, bringt das mich schon mehr noch zum Kaufen, wenn die da steht? So,
ja, und ich weiß gibt auch nicht, warum. Wahnsinnig viel Winzer und Winzerinnen mit dem gleichen Namen, was nur der Vorname so, falsch ist. Und ich meine, du musst dann schon dich mehr auskennen. Ja? Wenn du jetzt so ein mittelmäßiger Weintrinker bist, weißt du jetzt, wenn da Chopin steht, weißt du nicht, ob das jetzt Remy oder Antoine
Chopin
ist.
Ja, stimmt, ja.
Und das ist auch so eine Sache. Wenn du aber das Label siehst, weißt du das ganz genau.
Genau. Oder bei Le Fleuve, ob es jetzt Domaine Le Fleuve oder Ding oder hier oder da. Ich meine, genau, klar, das kann man vielleicht auch so checken, aber trotzdem, es macht schon einen Unterschied, nochmal die so in echt vor sich stehen zu haben.
Und das ist auch ein Mitarbeiterschutz, weil wenn du nicht immer das Sommelier da hast, sondern wenn auch Mitarbeiter Weinservice machen, so wie bei uns oder in anderen großen Lokalen, es gibt ja oft nur ganz kleine Hinweise auf Etiketten, die dich zum richtigen Wein bringen. Zum Beispiel bei Fonsalette, Emmanuel Renault, da gibt es immer eine ganz kleine Auflage von reinsortigen Syrah. Und da steht ganz normal Chateau Fonsalette und unten steht noch ganz klein Syrah. Das ist eigentlich der wertvollere Wein, der rarere Wein. Ich weiß nicht immer, ob er besser ist, aber kostet halt mehr. Und wenn du da jetzt als normaler Mitarbeiter, das siehst du einfach Fonsalette, zupfst ihn aus dem Regal, machst ihn auf und dann hast du eigentlich finanziellen Schaden angerichtet. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Schutz, wenn das im Weinkeller vielleicht schon beschriftet ist oder wenn halt der Gast selber dafür verantwortlich ist, das zu holen. Ja, aber wie gesagt, solche Weinkarten finde ich total langweilig, also so händlergeführte Weinkarten. Das ist aber das, was man schon sehr oft sieht. Und das finde ich doof. Was ich noch doof finde, sind so Weinkarten, Also es kommt darauf an, wenn du allein essen gehst, ist super, wenn es so eine Romanweinkarte ist, ja, wo auf jeder Seite so, schon eine Rechtfertigung ist, warum Weine so und so schmecken oder vielleicht nicht so gut sind oder gerade nicht so offen sind. Aber wenn du jetzt zu zweit in so ein Lokal essen gehst, bestenfalls in einem Date, und du musst mal eine Stunde die Weinkarte studieren und lesen, weil da so viel beschriebener Text ist, da denke ich mir, für was haben wir überhaupt Mitarbeiter? Also, weiß nicht, Kommunikation sollte ja bestenfalls über die Mitarbeiter funktionieren, nicht über die Weinkarte.
Achso, du meinst, wenn über die Weine hinaus Zeug in der Weinkarte steht?
Ja.
Boah, das hasse ich.
Gibt ja so Lokale,
wo so
seitenweise Romane drin geschrieben sind.
Das hasse ich.
Mit Erklärungen und was der Teufel. Ich meine, auf der einen Seite kann die Weinkarte natürlich dein bester Mitarbeiter sein, weil wenn du eine smart gepflegte Weinkarte hast, verkauft sich halt ein gewisser Wein wie von selber. Ja? Und wenn du die gut sortiert und geordnet hast, dann gibt es auch noch die Typo,
ja,
die teilweise wahnsinnig schwierig ist, die Listungen und so weiter und so fort. Ja, da gibt es schon echt viele Unterschiede.
Ich finde auch, wie es geordnet ist teilweise. Manche ordnen es dann nach Ländern, manche nur noch rot-weiß, manche...
Da, was wir da diskutiert haben zu Beginn, weißt du, es gibt ja auch so, so Farbenweinkarten, wo ein Produzent steht, dann stehen die Weine drunter, die Weißen sind in grün geschrieben, die Roten sind in rot geschrieben. Da kriege ich einen Kuckuck, oder wenn ich das sehe. Also das ist halt jetzt alles sehr, sehr subjektiv, ja, und sehr auf den Geschmack der jeweiligen Person gedrängt. Aber ich mag das halt nicht so gern. Ich habe das schon gern auseinander. Sprudel, weißer, ja, rot.
Finde ich auch gut.
Großfloschen irgendwo. Ja, wo wir jetzt gerade am Überlegen sind, tatsächlich, weil es ja auch immer oder bei vielen Leuten so ein bisschen eine Schwellenangst ist, vor allem bei Jungen, hast du das Problem, die kennen sich sowieso nicht so gut aus mit Wein. Also die wissen dann auch nicht, was sie jetzt trinken wollen.
Burgund, ja, Loire, so eine Einsteigerkarte,
keine Ahnung. Nee. Aber da bestellen ja schon sehr viel nach Preis. So, der beliebteste Wein ist immer die zweitbilligste Flasche.
Ja, normal.
Und dass du wirklich eine Kategorie hast, Weine bis 60 Euro. Und dann hast alle Weine bis, weil dann weißt du, dann hast du wie einen Schnellklick.
Ist eigentlich geil.
Wenn du jetzt Leute hast, wo du eh schon weißt, okay, bei denen ist Budget irgendwie, ja, die kommen sich dann auch überfordert vor. Bei uns ist es so, wir haben 100 Weine bis 60 Euro zum Beispiel, die sind aber auf unseren 70 Seiten so zerpflückt, ja, ja, dass halt jede, dass halt alles teuer, teuer, teuer aussieht. Deswegen hast du ja immer, wir sind teuer. Aber andere Weinkarten sind gar nicht so groß, wie wir unter 60 oder bis 60 Euro anbieten.
Ja, ja. Ja, ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, den Gast so ein bisschen das vor den Latz zu knallen, zu sagen, hey, komm
mal, ja, hier, weil 60 oft Euro. Ist es ja auch unangenehm, wenn du jetzt ein Date hast und du sagst, na, du willst nicht mehr als 60 Euro ausgeben jetzt beim, ist ja auch blöd für dein Gegenüber, wenn du sagst, okay, du bist mir nicht mehr wert als 60 Euro.
Ich hatte immer das Problem, dass die sagen, wieso gibst du so viel Geld aus?
Einmal hatte ich, das war super, da war ein Date bei mir und da habe ich sie gekannt und ich wusste schon, na, wie soll ich sagen, die ist jetzt...
Ich broke.
Nein, gar nicht broke, sondern eher der vollkommene Rich. Unterschied. Ja, richtig, ja, auch Immobilienbranche und so. Und die hat man halt nie gesehen mit Leuten, die jetzt broke waren, ja.
Ja.
Und dann sitzt er so da, schaut mich an und schaut sie an und dann, would you say she looks like a Chambertin or only like a... Only like a Meursault Village. Weißt du, und was sollst du dann sagen? Alter? Ey, das war ziemlich wild. Aber die hat dann nichts getrunken mit ihm.
Die hat was? Weil die Flasche nicht gut genug war?
Nein, weil er sie ja so... Und er hat dann noch...
Er hat das vor ihr gesagt.
I don't think that she is a Chambertin. Also so wirklich. Und ich so, Alter, okay, was passiert so jetzt hier? Und das war ziemlich... Also ich fand es irgendwie auch ein bisschen amüsant.
Voll aber, Opfer, was soll ich
sagen? Aber es war... Ja gut. Wie zerstört man ein Date in 5 Sekunden?
Ja, exakt.
Aber war halt vorbei. Aber ja, sowas passiert. Und ansonsten... Ja, also wie gesagt, da sind wir gerade ein bisschen am Reden. Und sonst mag ich es immer gern, wenn auch ein bisschen Humor in einer Weinkarte ist. Ja,
bei euch, das sind immer ein paar geile Sprüche.
Ja, Shelly hat da immer sehr gute Ideen.
Auch immer, ne?
Ja, immer. Also vorne, die Titelseite, die wechselt immer.
Wie dann oft auch, wechselt die
dann denn? Dann auch Kategorien und so, weißt du. Also wir haben zum Beispiel Österreich Plus, das ist alles, was mal zu Österreich gehört hat.
Das ist auch geil. Hits, ist auch geil.
Hits, ja, das sind so die Lieblingsweine der Mitarbeiterinnen.
Ja, auch geil. Dann habt ihr noch, was habt ihr noch? GG.
GG, wir hatten mal Burgenland intellektuell, das waren alle Weine von Roland Wellig. Das waren aber auch zwei Seiten. Also wenn du dann so irgendwie aus dem Vollen schöpfen kannst, ist das schon ja. cool. Ja.
Aber wie oft wechselt ihr die oder wie oft macht ihr da neue Seiten rein und so?
Ja, schon zweimal die Woche mindestens.
Zweimal die Woche?
Ja, weil wir mögen es nicht, wenn da so, also ganz im Gegensatz, früher war das ja,
das ist ja überstressig.
Das war Stilmittel mit dem Stempel in der Cordoba, mit der großen Schrift. Und da war es natürlich geil, wenn du viel verschiedene Stempel drin gehabt hast, weil die ja auch alle humoristisch und witzig sein sollten oder gewesen sein
Was
sollten.
Was war das mit Stempel? Das habe ich nicht, war ich noch nicht.
Wir haben da 7 verschiedene Stempeln gehabt. Schon aus, bereits ausgetrunken. Ausgetrunken von Tim Raue, weil der damals Stammgast war bei uns und so. Aha. Und das stand dann immer beim Wein, der halt ausverkauft war. Okay, das waren so lustige Spruchstempel. Aber da wir jetzt einen ganz anderen Stil in unserer Weinkarte verfolgen, passt es nimmer. Und ich mag es eigentlich nicht, weil das gehört für mich auch zur eigentlich täglichen Arbeit einer Sommeliers oder einer Sommelier, dass die Weinkarte in Schuss hat. Und wenn du jetzt sagst, du hast eine Papierweinkarte und da sind dann bei 300 Positionen 25 Stempel ausgetrunken drin, dann sage ich, sorry, aber du bist echt faul.
Ja.
Das geht, also ich hasse das. Und deshalb druckt man die Weinkarte schon 2 bis 3 Mal die Woche, weil wir halt auch Gott sei Dank viel ausverkaufen. Was? Und es kann mal passieren,
dass, wir, ja, dass also diese Drucker aus ist
oder dass du mal 2 Stempel oder so drin hast, okay. Aber wenn du dann auf jeder Seite 3 Stempel drin hast, ganz ehrlich, da vergeht man das Schauen.
Richtig. Ich bin durstig, Willi.
Und jawohl, Durst.
Ich habe mir hier was blind eingeschenkt.
Danke.
Ich habe schon gesehen,
Blinde ist weiß auf jeden Fall.
Ja. Ich habe schon gesehen, du hast direkt erkannt und hast auch direkt dein Gesicht verzogen.
Warte, aber das Blinde duftet unglaublich aromatisch, sehr nach Birnen, fast so ein bisschen Williams-Birnen, ja, süß, aber so eingelegte Birnen und auch Quitten ein bisschen. Dann hat es ein bisschen auch Honig, so bisschen muskatige auch. Noten, leicht Honig, aber ja, so Akazienhonig. Ja, das ist dann ja, dunkler, so heller Honig.
Ja, ich finde, es riecht so voll offen irgendwie. Es hat so voll die.
Mhm.
Und wie, wenn man durch so ein, wie wenn ich als Kind wirklich so literally durchs Streuobstfeld gerannt bin und es ja. schon ein bisschen zu warm war, dass es schon so ein bisschen gärt hier und da. So,
es riecht auf jeden Fall auch so nach Sommer, nicht Frühling, sondern eher Sommer.
Ja.
Sehr gelb, reifgelb.
Ja, Spätsommer, in dem ja. Sommer.
Und am Gaumen widerspiegelt es das alles, ist wieder voll da, aber hat halt eine Süße. Und was mich aber freut, ist die Säure dagegen. Also das trinkt sich jetzt nicht pappsüß, sondern das ist animierend. Das willst du nochmal trinken. Das hat keinen Alkohol.
Exakt.
Würde jetzt mein Gaumen sagen. Ist aber ein spannendes Getränk. Was mir gefällt ist, das kannst du perfekt, also ich kann mir jetzt richtig in die Nesseln setzen, aber nicht. Aber das ist kein entalkoholisierter Wein. Das nee. Schmeckt nämlich energetisch. Das hat Power, das That's hat Energie, it. Das hat Frucht. Aus. Und wenn einer Saft oder eine Familie Traubensaft, weil das ist schon von Trauben, das hat die Süße, die Komplexität, so machen kann, dann ist das die Familie Groß aus der Steiermark.
Jawohl, und
das ist
so sieht's aus. Das ist der Flein natürlich, den ich hier
mitgebracht habe. Muscatella oder Sauvignon?
Das ist Sauvignon Blanc. Ja. Stimmt, die haben auch Muscatella. Die haben, glaube ich, sogar einen mit Bubbles jetzt am
Start. Ja, ja, mehrere. Ja. Die machen jetzt auch Geschichten mit einem Schmidt-Sebo vom Bodensee und so. Also die machen da, die erweitern gerade ziemliches Sortiment. Und ich finde die Idee großartig, weil das ist hervorragender Traubensaft, den du super trinken kannst.
Als ich das zum ersten Mal bei uns in der Folge getrunken habe, dachte ich einfach so, okay, das ist der beste Traubensaft, den ich ever getrunken habe.
Dann komme ich erkältet und heiser aus Glasgow und decke sogar einen Traubensaft auf. Was ist denn los?
Ja, bitte? Ich dachte mir, Diggi, wenn du schon hier nach diesem Trip, da starten wir mit was Nicht-Alkoholischem.
Finde ich super. Hervorragend.
Ja, und unsere Family wird ja auch größer. Ich war ja vor kurzem bei der famosen Wein-WG.
Habt ihr da auch blind getrunken?
Da haben wir auch blind getrunken, deshalb habe ich jetzt hier auch schon die zweite blinde Flasche neben mir stehen, in Alufolie eingewickelt wie ein Impro. Und da habe ich auch Essen hier dabei, weil da gab es auch tatsächlich was zu essen. Und das werde ich diesem Format auf jeden Fall klauen, dass wir jetzt auch öfteres Essen haben. Aber das war witzig in der Wein-WG. Da hatten wir ein paar geile blinde Sachen.
Wie war dabei. Das? Ein wilder Mix? Wie groß ist die Wein-WG? Wie viele Menschen waren da dabei?
Da waren 3 Leute dabei. Wir verraten noch nicht genau, wer alles, aber es sind auf jeden Fall 2 Männer und eine Frau. Also Matthias ist einer davon. Matthias Brandweiner, den haben wir ja letztens schon angecallt.
Trendy Brandy.
Bei ihm zu Hause ist auch diese WG sozusagen. Also der Matthias, der hat auch direkt mein Wein blind direkt erkannt. Und das war Jucic 222 Ried Heiligenstein Riesling aus dem Kammtal. Und das war echt krass. Er hat einen Schluck genommen und gesagt, ah ja, Kammtal. Und ich so, okay, Digga, das ist wild.
Das ist auch bombastisch, das Zeug.
Ich war echt richtig gut.
Der hat auch richtig polarisiert jetzt mit dem aktuellen Jahrgang in Grafeneck, bei der großen Verkostung. Da gab es Heiligenstein ist ja jetzt unterteilt in drei Subriden. Rotfels, Steinwand und Heiligenstein, glaube ich. Könnte sein, dass ich jetzt Blödsinn geredet habe. Ist ganz neu, aber ja, ist so. Und Steinwand hat alles weggebügelt, Riesling. Das war so gut.
Was heißt das?
Aber es hat auch so wahnsinnig polarisiert, weil manche, die sehr sauberen, klaren Wein wollen, so stilistisch, so super fruchtigen Riesling, haben den total unterbewertet und überhaupt nicht verstanden. Wenn du ein bisschen progressiveren und wilderen Wein magst, also jetzt nicht wild im Sinne von fehlerhaft, aber ein bisschen steiniger, vielleicht das richtige Wort, dann ist das vielleicht einer der Rieslinge des Jahrgangs.
Das war aber ein richtiger, wie heißt das? Hoheitsfurz.
Ein Hoheitsfurz war das.
Ich wollte ja eigentlich gerade die Bottles poppen, aber das hat mit diesem Bubbles-Ding noch nicht so richtig geklappt. Oh nein, Willi hat den Deckel
gesehen. Dass wir jetzt mit der Weinkarte wieder weiterkommen. Und worauf schaust du denn auf der Weinkarte? Darum geht es ja eigentlich heute.
Naja, also, wo ist der Kabel?
Wo ist der Kabel?
Ich meine,
hast du immer eine Idee, wenn du dir in ein Lokal setzt, was du trinken willst und suchst dann danach in der Karte?
Also ich habe meistens so, es kommt darauf an, in was für ein Restaurant ich gehe. Manchmal gucke ich mir tatsächlich auch die Karte online schon vorher an, weil ich es auch mag, Weine zu finden, wo ich weiß, dass meine Freundin die geil findet und die dann damit zu überraschen sozusagen.
Dress to impress.
Yes, order okay. To impress, ja. Ja. Sozusagen. Aber die, ich finde die dann auch geil natürlich, aber halt sowas irgendwie, oder wenn man irgendwo zum Beispiel, wenn man irgendwo einen Wein findet, den wir schon oft getrunken haben, finde ich es halt geil, so den dann wieder zu trinken und dann so, ah, war ich noch dort, das war voll geil, zum Beispiel, wo wir jetzt in Shanghai essen waren, da mit Stefan Stiller, gab es halt einen gut kalkulierten Zelos, sag ich mal.
Dann, ding, 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 Stichwort. Nicht Zelos, sondern gut kalkuliert. Ja. Was ist denn bei dir gut kalkuliert?
Naja, also ich meine, so, dass es sich gut anfühlt. dass ich mich nicht abgezogen fühle. So. Ja. Also ich bin jetzt nicht drauf aus, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Preise jetzt weggoogle oder so. Und ich meine, mittlerweile kann ich so, denke ich, dass ich es ein bisschen einschätzen kann, zumindest in dem Bereich, wo ich gerne trinke, sei es jetzt Champagner, sei es jetzt Caroli Moret, sei es jetzt weiße Burgunder so mäßig. Es gibt aber auch andere Regionen, zum Beispiel Italien oder Bordeaux, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo du mich so krass abziehen könntest, wenn ich mich davon nicht informieren würde.
Aber man hat ja das Handy und kann ja heutzutage fast jeden Endverbraucher, um das Wort wieder zu nennen, Endverbraucher, ich nenne es Heavy User oder User, ist viel sympathischer, wo jeder quasi den Preis herausfinden kann. Und ich finde das gut, weil so fallen mal diese ganzen, Entschuldigung, Arschloch-Hotel-F&B-Menschen raus, die immer sagen, wir brauchen eine Beverage-Cost von 20% und wir müssen alles mal 5 kalkulieren.
Aber
fickt euch.
Da gibt es ja aber auch dann Sachen, wenn du zum Beispiel Flaschen bestellst, die super rar sind oder älter, dann findest du zwar einen Preis online, aber der ist ja nicht real, weil du kannst die ja nicht mehr kaufen, gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also, wenn die jetzt nicht mehr verfügbar sind im Handel, bringt es dir nichts, wenn du weißt, der kostet doch mal 120 Euro und jetzt im Laden kostet er 400, weil du kriegst sie ja sowieso nicht
mehr. Ja, sicher ist die Verfügbarkeit, aber trotzdem ist es dann keine Ausrede, dass du jetzt quasi Faktor 5 oder Faktor 6
hörst. Nicht. Genau, aber das ist ein guter Punkt. Faktor, also ich habe gelernt, dass Weine, die billig und teuer sind, einen kleineren Faktor haben, wie die in der Mitte liegen. Also das heißt, wenn du in einem Restaurant bist und dann denkst, boah, ich bestelle mir jetzt eine mittelteure Flasche, dann ist der Faktor, den du hast, verglichen mit der teureren Flasche vielleicht sogar schlechter.
Ja, gibt so eine Mischkalkulation, dass du sagst, je teurer du einkaufst, desto kleiner der
Faktor. Ja, weil wenn die Flasche schon teuer eingekauft ist,
du kannst ja nicht... Weil du einen Deckungsbeitrag automatisch hast. Ja, meistens ist es so. Aber in Wirklichkeit kann man so sagen, um ein gutes Gefühl zu haben, weil ich jetzt einmal, ich glaube, es geht so los bei... Also um noch ein halbwegs gutes Gefühl zu haben, wenn du mit dem Essen viel verdienst bei 2,5.
Ja, das schon, gesagt, ja.
Aber ich glaube, jeder sollte was verdienen. Also würde ich da mal eher sagen 2,8. Wenn du über 3,5 bist vom Faktor, bist du, also ist jetzt hart gesagt Verbrecher, aber eigentlich bist du Verbrecher. Und dann hat jeder auch irgendwie so eine Idee, was so eine Flasche in einem Lokal kosten kann. Ich finde das ja gut, transparent zu sein.
Ja, ja,
voll. Man muss halt dann mehr verkaufen oder sonst. Aber was ich auch nicht geil finde, ist jetzt, wenn die ganze Welt nach Spanien in ein gewisses Restaurant fährt, nur weil die halt so extra günstig sind. Das Geld fehlt ja irgendwo in einer Wertschöpfungskette. Ja? Also irgendwo geht das kann er nicht. Also und das muss man schon sagen, in Deutschland, wo normal versteuert wird, ja, wo jeder sein Backerl zu tragen hat, sein Steuerpäckchen, da ist, muss ich mir überhaupt nicht schämen, wenn ich jetzt einen Faktor 3 nehme, ehrlich gesagt, oder 2,8, weil, wie gesagt, ich will mein Geld verdienen, ich biete anständiges Service an und so und deshalb muss auch was hängen bleiben. Noch dazu, habe ich schon oft gesagt, haben wir jetzt auch nicht den großen Anteil an Essen, also ich muss das Geld mit dem Wein verdienen und somit, glaube ich, kann er das gerechtfertigt sagen, dass das vollkommen okay ist.
Ja, also ich finde es schon auch oft erstaunlich, wenn man in einem Restaurant ist, selbst wenn es ein 3-Sterne-Restaurant ist, am Ende des Tages sind dann 2/3 bis 3/4 von den Kosten halt für den Wein meistens. Ich habe gerade wieder was blind eingeschenkt.
Curly sieht mein Gesicht und fängt an zu lachen. Ja, schauen wir mal. Ja. Aber so viel zum Thema Kalkulation. Und da habe ich auch nichts dagegen, wenn Leute sowas kontrollieren und dann fragen, warum der Wein da vielleicht denen teuer vorkommt oder sagen, ja, der Wein kommt ihnen günstig vor. Also ich finde, so Transparenz gehört dazu, weil sonst ist das ja irgendwie ja komisch. Dann will ja keiner mehr in ein Restaurant gehen, wenn du ständig glaubst, du wirst übers Ohr gehauen.
Ja, ja, voll. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Historie, wie oft du schon Wein bestellt hast, der zum Beispiel nicht geil oder der nicht deine Erwartungen erfüllt hat, so mäßig. So, ich glaube, dann wird man dann auch so ein bisschen vorsichtiger, wenn dir das halt die ganze Zeit passiert, zum Beispiel, dass du irgendwo einen Wein bestellst für viel Geld und dann erfüllt er nicht deine Erwartungen, dann geht schon natürlich irgendwann anders damit um, wenn du aber die ganze Zeit nur denkst, boah, das war genau das, was ich wollte, dann ja, liest man eine Weinkarte, glaube ich, auch so ein bisschen anders, weil man dann wird halt, dann hat man halt irgendwie nicht so den Respekt oder den Angst davor, weißt du, ich meine, so neue Sachen zu bestellen, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind, so, weil sonst kenne ich es halt auch, dass man immer wieder auf die gleichen Sachen zurückgreift, die man halt kennt, mäßig. Und
aber es ist ein scheiß Gefühl, wenn du wirklich glaubst von Haus aus, ja, der bescheißt mich vielleicht, ich zahle da jetzt viel zu viel.
Ja, ja, klar.
Will man kein zweites Mal hingehen, ne? Das ist unnötig.
Also was für mich mit einer Weinkarte wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass sie leicht lesbar ist in Sachen Sortierung, in Sachen Aufstellung, Länder, Rot-Weiß, dass es nicht die ganze Zeit hin und her geht. Zum Beispiel, das finde ich übernervig, wenn du irgendwie hast, Deutschland-Rot, Deutschland-Weiß, Frankreich-Rot, Frankreich-Weiß, Italien hier, das finde ich irgendwie so, boah, da blätterst du die ganze Zeit hin und her und da gibt es andere Weinkarten, die sind so geil gemacht, da gehst du einmal hin, einmal vor, einmal zurück und du weißt,
das ist so. Spannend, was ich jetzt mal gesehen habe, in einem Restaurant mit einer sehr umfangreichen Weinkarte, war die Sortierung im Veronica bei Pierre.
Ah ja.
Die ist nämlich echt für jeder Mann gemacht oder jeder Frau. Das ist nach Rebsorten und Preis sortiert. Obwohl die riesengroß ist, aber irgendwie verständlich, weil die Deutschen
denken ganz ja immer
in Rebsorten. Und dann kannst du gleich von Haus aus sagen, so okay, ich gehe halt mittel rein, dann vom Preis her und so. Und das finde ich eigentlich für uns Freaks natürlich komisch, weil wir sind es alle gewöhnt, dass es entweder nach Länder oder sonst irgendwie sortiert ist. Aber den Ansatz finde ich nicht unspannend, weil so holst du natürlich auch Leute ab, viel mehr, die sich mit Wein noch gar nicht so beschäftigt haben.
Ich finde halt
Chardonnay Um 70 Euro versteht halt jeder. Ne?
Also. Ja, ich finde das auch im Veronica nice, dass diese Wine of the Month Karte, dass die so eine Monatskarte haben, wo der sagt, okay, das sind irgendwie vielleicht auch nur Einzelflaschen oder hier hat er nur 3-4 Flaschen und er macht die jetzt von oben nach unten auch preissortiert, sodass du sagen kannst, boah, gibt's hier irgendwas, was mich anlacht, so als erste Seite in der Karte, das fand ich irgendwie ganz, ganz nice, auch so zwischendurch mal sowas zu haben. Das hat natürlich nicht jedes Restaurant, aber ja, finde ich einen nicen Ansatz irgendwie. Und das zeigt mir auch so, dass der Sommelier oder das Sommelier-Team dann so checkt, was sie haben mäßig und wissen, okay, das packen wir vielleicht auf die Karte, auf die. Und das, ich finde, da sieht man dann so ein bisschen, dass so eine Weinkarte auch im Leben am das Leben ist, super. Ist, weißt du, ich super. Meine, dass die so ein bisschen Umbruch
es ist ja auch, hat immer. Wir werden ja auch oft konfrontiert mit der Aussage, ja, wir haben keine Vertikalen oder keine, oder bei uns zum Beispiel steht immer der Produzent und der Wein und es steht nicht einmal der Produzent und dann alle Weine drunter und so. Das ist aber auch, du merkst halt schon, dass eine Weinkarte lebt. Also unsere ist jetzt keine Sammler- und Jägerweinkarte, die ich vorgesagt habe, die Leute ja immer noch schauen, weil die Weinkarte super ausschaut und super sortiert ist. Sondern du musst ja auch was verkaufen. Und dann sind gerade solche Kategorien super, wenn du mal sagst, okay, den Wein habe ich jetzt vor kurzem probiert, der gehört eigentlich weiter, dass du den dann so in der Karte positionierst, dass du den auch schneller weiter kriegst. Ja?
Ja.
Und dafür sind so Kategorien eher begrüßend. Und wenn man generell bedenkt, dass die junge Generation nicht unbedingt mehr so mit Alkohol gut umgehen will und kann, die dann noch in einem spießigen Ambiente zu verschrecken mit einer super komplizierten Weinkarte, wo du dann noch die in Burgund die Orte angegeben hast und da dann die Weine noch rein sortierst, die nicht einmal wir wissen alle. Ja. Also das finde ich dann schon oft ein bisschen langweilig. Und da ist das Problem vielleicht auch selber gemacht, dass dann die Leute einfach nicht mehr kommen, die Jungen einfach, die sie einfach einmal reinscheppern wollen.
Apropos ein Reinscheppern, was haben wir denn hier Schönes im Gläschen?
Ja, hier haben wir auch wieder weiß und das sprudelt aber nicht genug,
um zu sagen. Ganz komisch, oder?
Es sprudelt nicht genug, um zu sagen, dass das jetzt eine Flaschengärung ist. Deswegen würde ich mal sagen, das ist eine Art Frizzante oder also irgendwas, wo.
Was denn für eine Rebsorte?
CO2 hinzugegeben wurde. Rebsorten, was ich noch gar nicht. Muss ein bisschen. Es schmeckt so, also es riecht hefig, es schmeckt auch hefig.
Es riecht sehr hefig, oder?
Ja, was mir fehlt, ist so ein bisschen der Druck am Gaumen und auch die Länge. Es hat dann so eine komische Säure irgendwie und das und die Hefe hast du auch am Gaumen, aber sonst hast du wenig. Du hast so ein bisschen Apfel, ein bisschen was für, also das ist jetzt so der Super-GAU. Wenn du so einen Wein hast in irgendeiner Blindverkostung, kannst du immer nur schreiben, Säure, Mittel plus, Geschmack, Mittel plus, das ist alles so Mittel plus, Mittel minus. Das ist nicht. Also vielleicht ist es jetzt auch deshalb, weil das erste Getränk, der Wein, so impulsiv war und so expressiv.
Also die Rebsorte fängt mit F an.
Nein. Aber dann hat die Flasche was. Wenn das jetzt der Furmint Penina ist von Gross, dann hat die Flasche was. Das habe ich gerade glasweise auf der Karte. Ist die so im Regal gestanden, ohne Folie drüber, ohne Karton?
Ja.
Ja, dann ist das ein Lichtschaden.
Ein Lichtschaden?
Ja.
Ja, dann müssen wir direkt mal den Händler exposen.
Nein, weil der Wein ist komplett, also das ist 4 Jahre eigentlich auf der Hefe. Das ist Bingo Bongo Schaumwein und ich hab das gerade glasweise, deshalb weiß ich, wie der Wein schmecken sollte. Ich dachte mir, das ist ein bisschen komisch, und der schmeckt überhaupt nicht so. Der steht in irgendeinem Regal so offen und das ist jetzt genau zuhören, liebe Leute zu Hause. Wenn ihr durchsichtige, transparente Sektflaschen habt, dann macht ihr die nicht transparent. Wickelt ein Zeitungspapier drüber oder tut irgendwas oder legt es einfach in einem dunklen Keller. Aber das ist hier. Und das ist überscheiße.
Also ich muss
weil das ist jetzt sagen, ein Wein, der verkauft wird, wo wir alle sagen, das schmeckt scheiße, ist aber eigentlich ein Lagerfehler und das ist ein Horror.
Ja, ich habe nämlich, als ich den eingeschränkt habe, dachte ich mir auch so, Okay, das ist ein bisschen weird tatsächlich.
Ja, und du hast jetzt gerade eine Weinkarte präsentiert, die sehr langweilig ist. Du warst nämlich einfach wahrscheinlich beim Suff einkaufen. Der pusht nämlich beides ziemlich. Und so denke ich mir, ja, super, Curly, du hast jetzt so eine händlergeführte Weinkarte präsentiert. Genau. Ja,
ich wollte einfach zwei.
Na, vielen Dank, dass ohne, du beide mitgenommen
ohne,
hast.
Ohne Alk.
Aber ich sage nur, so erkennt man das zum Beispiel. Nicht Flein von groß, dann das von groß und dann
ja,
weißt du schon.
Verstehe ich schon, ja. Ich dachte, ich fand es aber funny mit dem Furmint-Ding, dachte ich,
das. Ja, aber die Flaschen sind ja in Ordnung. Das ist jetzt nicht der Lichtschaden, wo du sagst, es ist so joghurtig oder so.
Ja, die stand geht das halt dann alleine. So. Das war, glaube ich, die letzte, die da oben irgendwo
rumstand. Aber das ist leider ein Lagerfehler. Das darf so nicht sein. Weil das schmeckt komplett ausgezehrt, ausgelutscht.
Ja, das schmeckt, als ob es schon drei Tage offen da steht.
Genau so. Und das ist...
Also, ja, sorry.
Nee, super, dass du das mitgenommen hast. Jetzt haben wir die Leute sogar noch schuld können. Ich bin absolut. Jetzt... Weil da das iPad auch liegt, was hältst du denn davon?
Ah, du meinst so eine Online-Karte?
Ja, online halt eine iPad-Karte.
Ja, ich finde, da hatte ich auch schon ein paar Mal, finde ich irgendwie so ein bisschen unsexy, muss ich sagen. Also, ich finde so dieses Buch-Anfassen-Ding schon irgendwie geil, muss ich sagen.
Ist lustig, dass wir da alle wieder so romantisiert sind. Sonst schreiben wir alle Digitalisierung.
Ja,
wir sind
aber, halt, ja, aber das hat irgendwie so eine...
Weißt du, was ich spannend finden würde? Beim iPad, wenn es das gäbe. Warum gibt es das nicht? Heute, also, oder vielleicht gibt es ja schon, aber ich habe noch nichts davon gehört, so eine komplett ChatGPT-basierte Weinkarte, wo du als Konsument in ein Lokal gehst, du kriegst ein iPad, das iPad hat alle Weine natürlich gespeichert, aber auch mit Info. Du kannst ja heute dein ChatGPT nach jedem Wein suchen lassen mit einer Kategorisierung komplett. Das musst du ja selber gar nicht mehr einspeisen. Du musst den Wein nicht erklären. Der Wein wird erkannt und erklärt, wie er im Netz beschrieben wurde, von verschiedensten Quellen. Also du musst das halt prompten richtig. Und dann gehst du in ein Lokal und sagst, ich hätte gerne, sagst ins iPad rein, Sprachnachricht, ich hätte gerne einen Weißwein, der so und so schmeckt und so viel kostet. Und dann kommen automatisch von dieser Weinkarte die Vorschläge.
Aber da brauchst du keine Weinkarte, kannst du einfach so mit ChatGPT machen.
Nein, weil so hat der ChatGPT ja nicht die Weine, die es in dem Lokal gibt.
Aber wenn die online sind schon? Das habe ich schon mal gemacht. Wo gibt es den billigsten THC in Berlin? So zum Beispiel.
Wo ist der? Ja, das schon. Aber so hast du ja dann noch, wenn du im Lokal sitzt, die Vorschläge, die direkt auf deinen Geschmack hinkommen.
Ja, okay.
So geht das ja nicht, dass du sagst, das und das.
Aber du könntest theoretisch...
Das wäre dann quasi der erste Sommelier, der Chatbot-Sommelier, der uns alle ersetzen würde.
Ja, ich meine, du könntest theoretisch die Weinkarte einscannen in ChatGPT, aber wenn du zum Beispiel, wenn jetzt eure Weinkarte online wäre, mit den ganzen, okay, da fehlen halt die Beschreibungen.
Ja, aber das ist dann wieder so der Shitstorm. Das machen wir dann wieder nur. Ich rede jetzt von jungen Leuten in der Lokalgegend. Die bestellen sich nicht die Weinkarten, haben und scannen irgendwas ein. Das machst du, ich und 25 andere Freaks. Aber wenn ja, du jetzt drin sitzt und sagst, hey, das und das hätte ich gern, das wundert mich eigentlich, weil wir sind nicht einmal eine Hexerei heutzutage. Mit ein paar Prompts kriegst du das ja ratzifatzi hin in Wirklichkeit.
Ja, ich finde das auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich finde es auch jedes Mal, ist das so ein Magic Moment, wenn man ins Restaurant kommt und dann, boah, wie ist die Weinkarte? Ich will jetzt die Weinkarte sehen, so, und das zum ersten Mal so durchblättern, ist schon geil, was man da hat, ob man das findet, was man sucht, ob man noch was Neues findet, ob man mit was überrascht wird oder so, das ist schon irgendwie geil, finde ich. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich schon diese Sache, wenn ich so Weinkarte durchblätter, und ich sehe Weine, die ich schon kenne oder Winzer, die ich schon kenne, sind es für mich erstmal so die Pfeiler, an denen ich mich festhangel sozusagen. Und dann schaue ich zwischendurch, okay, boah, das klingt ja auch interessant, aber ich fühle mich schon mal wohl, wenn ich weiß, okay, ich habe hier 3-4 Flaschen, wo ich weiß, auf die kann ich auf jeden Fall zurückgreifen.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen zu Hause und man weiß, okay, der Sommelier hat oder die Sommelier hat vielleicht einen ähnlichen Geschmack, ja, weil das genau. Und das ist da. Und dann kannst du fragen und dann kommt das, was über jeder Weinkarte steht oder der oder die, nämlich das Sommelier. Und wenn die super ausgebildet sind, dann hat man immer, das ist vielleicht auch jetzt ein schönes Schlusswort für unser Quickie heute, immer noch die Möglichkeit, mit dem oder mit ihr perfekt zu reden und sich dann das Richtige empfehlen zu lassen.
Noch eine letzte
Bitte
Frage.
Bitte keine Scheu, die Sommelier oder den Sommelier zu fragen.
Was hältst du von diesen versteckten Weinkarten so mäßig, wenn man dann so... Hey, habt ihr auch noch eine andere
Weine? Das ist der letzte Scheiß. Ich
hasse es. Das finde ich auch so räumlich.
Ich hasse es. Ich hasse und auch. Genau in die gleiche Schublade alle Gäste, Entschuldigung, die Weinkarten lesen mit 800 Positionen und dann fragen die dich, was habt ihr denn noch außerhalb der Karte? Da denke ich mir so,
Wasser.
Bist du Wasser. Dumm? Wie dumm bist du? Also, ja. Wie kann man das fragen, wenn du Weinkarten da hast, wo alles drin ist, wirklich, und dann noch fragen, was habt ihr noch außerhalb der Karte?
Also, ja, das auch so ein bisschen.
Wo sind wir denn? Das ist ja anmaßend in Wirklichkeit.
Ja, oder so dieses, ja, das ist nur für meine guten Freunde, die Weinkarten. Ja, dann mach halt einen Private Club auf.
Manchmal passiert es, dass noch nicht alles eingepflegt ist. Also wir haben auch knapp 2000 Positionen, das ist noch nicht auf der Karte. Das ist aber auch nicht in unserem Arbeitskeller in der Freundschaft, sondern es liegt weiter weg. Ja, wenn du zufällig einmal dann eine Flasche bei Hand hast, ja, dann kannst du sie mal verkaufen, wenn ein paar Freunde da sind. Aber daraus irgendwie jetzt einen Schmäh oder einen Marketing-Gag zu machen, das finde ich einfach sehr dünn.
Finde ich auch. Also Alright. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure größten Weinkarten-Wins and Fails sind. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Dann können wir da auch in der nächsten Folge nochmal das kurz aufgreifen.
Ja, bitte. Das ist eine Folge zum Kommentieren, zum Schreiben und für alles.
Interactive.
Und ich habe jetzt aber noch eine Frage aus deiner Kategorie, nämlich die Kategorie Lieblings. Oha. Was ist denn deine Lieblingsweinkarte in Deutschland, lieber Curly?
Boah, Digga. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde diese monatliche Liste in Veronika ist im Moment für mich, oder war das letzte Jahr, schon so eine Sache, wo ich immer irgendwas gefunden habe, was irgendwie rare und geil war. Und irgendwie weiß man auch nie, was da draufsteht. Deshalb finde ich dieses Konzept im Moment ziemlich gut.
Mhm. Und deine? Ja, es ist jetzt schwierig. Ich kann natürlich nur Lokale nennen, in die ich öfter gehe, aufgrund der Weinauswahl. Und deshalb jetzt was, ich glaube, mit der Antwort hätte jetzt keiner gerechnet. Aber nein, weil alle glauben jetzt, ich sage Jörg Müller oder ich sage, was weiß ich, Oberbergen, was wir jetzt schon zuerst gesagt haben. Aber nein, ich glaube, es ist tatsächlich die Weinkarte im Wald.
Oha, in München?
Ja, weil ich weiß nicht, ob das Stefan und der Markus sind halt auch Österreicher und deshalb haben die viel Österreich und die trinken halt gern Blaufränkisch und die haben viel Blaufränkisch, die haben aber nicht nur Blaufränkisch, die haben wahnsinnig viel rotes Burgund, was ich auch trinke, die haben eine sehr große Auswahl von Champagner, also geschmacklich deckt sich das sehr viel mit meinem Geschmack, ja.
Ja.
Bordeaux könnten es vielleicht ein bisschen mehr haben, aber könnte ich auch in der Freundschaft.
Du trinkst aber nicht so viel Bordeaux.
Oh, ich trinke zum Beispiel im Grill trinke ich immer ein Bordeaux.
Ja, das habe ich schon gesehen. Ja.
Und, aber es kommt halt darauf an, wo du hingehst, weil das ist ja auch das Schöne an verschiedenen Weinkarten. Du weißt, heute gehst du dahin.
Die haben andere eher, Stärken halt.
Ja, und ja, sowas finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das vielleicht als weiteres abschließendes Wort. Es ist toll, wenn man bei einer Weinkarte so ein bisschen die Richtlinie und den Geschmack des Hauses erkennen kann. Ja. Also muss nicht jeder uniforme Weinkarten machen, was du jetzt sagst, okay, du musst so und so viel Prozent davon, so und so viel Prozent davon. Das ist dann wie wenn, du kannst nicht da, weißt du, das ist wie wenn es die Hund da durchs Dorf treibt. Was, wie heißt das Sprichwort? Fällt mir jetzt nicht ein. Ich bin noch verballert von gestern. Ja, genau. Und das ist so, ja, brauche ich nicht. Ich habe es da lieber, ich mache Abstriche für komplette Region und bin aber in der anderen Region, die ich liebe, viel stärker aufgestellt und kann dann gute Querverweise machen, wie wenn ich vor allem ein bisschen was habe, aber nichts gescheit.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir müssen jetzt da tatsächlich aufhören, weil ich habe jetzt gleich noch ein Telefoninterview für unser
Ups, ich habe keine Ahnung, worüber wir hier
bing, 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 bing.
Okay, also Leute, ich hoffe, ihr stöbert schön in den Karten rum und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt.
Ich bin Curly und ihr seid bei Terroir an die Lippen.